Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast Konfetti und Krebs. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Schön, dass du da bist. Ines und ich brauchten eine kleine Pause. Wir haben vermutlich das gemacht, was du vielleicht auch kennst, wenn du selbst Betroffene oder Betroffener sein solltest. Und zwar haben wir, was unsere Energiereserven angeht, versucht, am Gras zu ziehen. Hat halt nicht geklappt. Energiereserven waren irgendwann leer und dementsprechend haben wir uns entschieden, dass wir unseren Podcast erstmal pausieren, um wieder neue Ideen, neue Motivation und neue Energie zu sammeln, um für euch inhaltlich wertvolle, motivierende Folgen produzieren zu können. Die Zeit haben wir uns genommen. Energie ist zurück. Der Herbst steht an. Wir sind voll on fire, sind wieder am Folgen produzieren und dementsprechend haben wir heute die Ehre, dir die erste neue Folge nach der Sommerpause zu präsentieren. Und zwar war die liebe Anni bei uns zu Gast im Podcast und hat über ihre Genmutation PALB2 gesprochen und ihre Tumorart, und zwar den lobulären invasiven Brustkrebs. Sagte uns bisher auch noch nichts, falls es dir auch noch nichts sagte. Deswegen eine unheimlich spannende, informative Folge. Und ja, wir wollen dich jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Viel Spaß damit. Moin, ihr Lieben aus Hamburg. Wir melden uns zurück von der Sommerpause und haben heute bei uns im Podcast wieder eine wundervolle Gästin, und wir freuen uns schon unheimlich. Und erstmal schon mal danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir starten wie immer damit, dass unsere liebe Gästin sich einmal vorstellt.
Ja, liebe Anni, dein Part.
Super. Ja, ich bin Anni, ich bin 32 Jahre alt und ich habe die Diagnose Brustkrebs Ende April 2023 erhalten. Ich bin auch aktuell noch in der Akuttherapie. Das heißt, ja, es liegt noch ein bisschen was vor mir. Und ich freue mich heute, mit euch zu quatschen.
Wir freuen uns erstmal auf
jeden
Fall.
Richtig schön. Danke dir.
Genau. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen dich kennenlernen dürfen. Und darunter hast du ganz, ganz spannende Sachen erzählt. Also erstmal, dass du welche Therapie du hinter dir hast, dass demnächst eine Operation ansteht, dass du auch eine Genmutation hast. Und ja, eine, die wir ehrlich gesagt jetzt noch so nicht kannten und wahrscheinlich auch einige unserer Zuschauer auch im Endeffekt nicht kannten. Also vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe die Genmutation PALB2. Das ist auch eine Genmutation, die eben ein deutlich erhöhtes Risiko für Brustkrebs hat. Ist, glaube ich, ein bisschen verwandt auch mit BRCA1 und 2. Also mir wurde direkt an dem Tag meiner Diagnose auch eine Überweisung an die Humangenetik gegeben und dann hieß es ein bisschen warten. Ich habe auch mehrere Vorbelastungen in der Familie und genau, dann war ich auch überrascht, dass es die PALB2-G-Mutation ist. Man hat auch noch ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber wirklich Brustkrebs eben deutlich erhöht. Was jetzt auch natürlich erklärt, warum man vielleicht in einem so jungen Alter auch daran erkrankt.
Ja, genau. Und wurde dir nach der Diagnose dann der Gentest auch gleich nahegelegt oder hast du das von dir aus eingefordert?
Nee, genau. Also ich habe direkt die Überweisung bekommen und es wurde auch dann mir nahegelegt. Also ich wohne hier in Hamburg. Hier in Hamburg gibt es das Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs und ja. Dann hat es ein bisschen gedauert. Also meine Mutter ist selbst vor 20 Jahren erkrankt, auch an Brustkrebs. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass sie nicht Genträgerin ist, sondern dass es väterlicherseits übertragen wurde. Kann man nicht mehr ganz nachvollziehen. Und dann stehen natürlich auch so Themen jetzt wie dann auch eine Brustdrüsenentnahme von der gesunden Brust noch im Raum.
Okay, genau, lass uns vielleicht nochmal zurückspulen, so ein bisschen, seit wann weißt du von deiner Diagnose, wann hast du die Diagnose bekommen?
27. April 2023.
Ach, das brennt sich auch immer ein, das Datum,
das ne? Das brennt sich ein,
ja. Krass. Ja. Okay, und wie war dann der weitere Weg bisher?
Genau, also vielleicht sollte ich erstmal sagen, was für ein Tumor, das ist ja interessant, stimmt, genau.
Und das habe ich vorhin nämlich gelernt bei dir. Lobulär invasiv. Merke ich, super, super zu. Ich habe mir sogar Notizen gemacht.
Also wurde ich drauf geguckt.
Genau. Jetzt wollte ich mal richtig clever wirken.
Hier. Richtig eine raushauen.
Aber Anni wird jetzt erzählen, was das ist.
Genau. Ja, also ich habe ein Mammakarzinom auf der rechten Seite, einen lobulär-invasiven Brustkrebs. Ich habe mal gegoogelt, dass es so ungefähr 15% der Fälle ausmacht. Also es ist tatsächlich ein bisschen seltener. Ja. Ich glaube, der duktale wäre dann häufiger. Und das ist einfach, also es beschreibt dann, woher es genau kommt. Mhm. Und invasiv ist eben immer, dass es sich auf das benachbarte Gewebe schon ausgedehnt hat. Und in meinem Fall war dieser Tumor schon sehr, sehr groß. Mhm. Also eine Ausdehnung von 10 Zentimetern. Und das ist aber auch darin begründet, dieser lobuläre ist nicht eine typische Kugel oder ein Knoten, sondern eher wie ein Spinnennetz. Also es hat verschiedene Herde. Ich hatte schon vorhin gesagt, es sieht im MRT aus wie so ein kleines Feuerwerk. Und ja, deswegen war es eher auch, also es war bei mir auch im oberen Quadranten und eher großflächig dann verhärtet. Und das habe ich eben auch festgestellt.
Okay. Ach, verrückt. Und dann hattest du jetzt eine Chemotherapie.
Genau, also als ich die Diagnose bekommen habe, war ehrlicherweise mein erster Gedanke hoffentlich keine Chemotherapie. Ich glaube, das geht ganz vielen so.
Ja.
Und ich dachte mir, okay, vielleicht kann man das ja operieren. Man muss dazu sagen, ich habe eben, als ich 12 war, hatte meine Mutter eben Brustkrebs. Mhm. Und ich hatte schon noch ein bisschen im Kopf, was das bedeutet.
Ja.
Aber da hat sich ja zum Glück schon sehr viel getan mit den Begleitmedikamenten. Mhm. Und der Therapieplan hat dann vorgesehen, dass ich 4-mal die EC bekomme zuerst und dann 12-mal die Paclitaxel.
Ja.
Letztendlich, weil die EC nicht angeschlagen ist, habe ich nur 3 bekommen, habe dann übersprungen. Es war dann auch ein bisschen eine schwierige Phase, weil die Ärzte auch nicht so richtig wussten, warum nicht.
Ja.
Habe jetzt letzte Woche Freitag meine letzte Chemo beendet.
Yay! Was ist ein riesiger Meilenstein.
Ja.
Ne? Ich glaube, jeder, der das mal mitgemacht hat, der feiert das hart, wenn man sowas hört. Ne? Weil es einfach so, jeder kann es, glaube ich, hineinfinden, was der Körper ausgehalten hat, was die Seele ausgehalten hat, was man selber ausgehalten hat. Und dann irgendwie zu wissen, boah, dieser riesige Akt ist halt so ein kleiner Haken hinter.
Ja.
Das schon mal.
Ja.
Natürlich wissen wir auch alle anderen, es kommt ja noch was. Ne? Auch bei dir die Operationen, die noch anstehen und so. Aber trotzdem ist das so, dass dieser Punkt mit ich habe die Chemo geschafft, einfach so...
Ja, wie so ein Countdown. Ne? Man zählt halt immer so runter. So.
Ja.
Also wir feiern es
auch. Ja, ja, ich auch. Schön.
Ich auch.
Oh, Gott sei Dank.
Ja. Genau. Und es steht jetzt bald, ich hatte erst heute das OP-Vorgespräch. In 3,5 Wochen steht die OP an. Da geht es jetzt erstmal um die erkrankte Brust. Man hat ja auch immer so Wundheilungsstörungen nach der Chemo, deswegen wird jetzt erstmal nur die erkrankte Brust gemacht. Und weil aber die Genmutation vorliegt, geht es dann eben auch noch um die gesunde, da eben das Brustgewebe komplett zu entfernen.
Okay.
Und das ist jetzt erstmal die nähere Aussicht. Und Strahlentherapie steht auch schon fest.
Was ist bei dir bezüglich der nicht betroffenen Brust ärztlicher Seite ein Ding gewesen, wo du jetzt darum kämpfen musstest? Oder war das bezüglich deiner Genmutation eigentlich naheliegend, dass beide Brüste...
Ja, tatsächlich kann ich die Frage noch nicht richtig beantworten, weil der Antrag liegt noch bei der Krankenkasse.
Okay.
Also ich habe schon einmal gestellt, es wurde schon mal abgelehnt.
Ja.
Sie haben mich aber eben zu diesem Zentrum für familiären Brustkrebs geschickt. Da habe ich jetzt die Rückmeldung bekommen, dass es eine Einzelfallentscheidung ist. Es ist nicht ganz so gängig wie bei BRCA1 und 2, weil eben die PIPE2-Genmutation ist, glaube ich, auch noch nicht so lange bekannt.
Ja.
Und deswegen sind dann natürlich die Krankenkassen zurückhaltend. Ich bekomme auch in 3 Wochen spätestens eine Rückmeldung.
Okay, schön.
Aber ich werde natürlich dafür kämpfen,
ja,
weil ich glaube, also ja, dass es vielen so geht, ja, dass man dann natürlich ja wirklich den Wunsch hat, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und ja.
Ja. Und sag mal, bei deiner Genmutation, das ist auch ein hormonabhängiger Tumor, ne?
Genau.
Okay.
Genau.
Und bekommst du dann auch, wie bei den, wie sagt man denn jetzt in nett, Standard,
ja,
hormonabhängigen Tumoren, auch diese Antihormontherapie danach noch?
Genau, genau. Okay. Also ich habe jetzt schon die Soladex-Spritze. Also die wurde bei mir leider nicht vor der Chemo gemacht, sondern ich habe sie, glaube ich, nach der zweiten EC bekommen, jetzt jeden Monat. Die werde ich auch die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall nehmen.
Okay.
Und die Antihormontherapie, wahrscheinlich Tamoxifen, aber das hängt eben dann von der Pathologie noch nach der OP ab. Auf jeden Fall mindestens 5 Jahre.
Mhm.
Genau.
Okay.
Genau. Also es ist 100% Östrogen- und Progesteronabhängig.
Mhm. Okay, genau. Ja. Wie kommst du mit der Zoladex, mit der Spritze an sich zurecht? Hast du vorher diese Schmerzsalbe oder?
Ja, ich habe die Emla. Ich mache die mir dann immer drauf.
Ja.
Also ich
ja
muss sagen, vor der Diagnose, ich war noch nie der riesige Fan von Spritzen etc. Das ist schon...
Gibt es Fans von Spritzen?
Aber ich glaube, es gibt Leute, die haben weniger Probleme.
Alle Spritzenfans, bitte hier einmal kommentieren. Kurz kommentieren.
Genau. Ja, es ist natürlich auch, ne, nicht ganz die eine kleine Spritze.
Ja, das ist krass.
Ich gucke immer weg, aber genau, ich mache die Emla-Salbe drauf und es geht.
Aber sie wird dir gespritzt, ne, in der Onkologie?
Ja, ja. Ah, okay, also gut, ich, ja, ich würde mir das, glaube ich, alleine...
Ich habe es irgendwann alleine gemacht.
Echt? Ja.
Nein. Genau, ja, ich habe die irgendwann
alleine. Ach stimmt, du hast mir irgendwann erzählt, dass du die YouTube-Videos angeguckt hast.
Ach nein, ich habe einfach gesagt, das dauert mir alles zu lange in der Klinik, immer her. Ich weiß auch nicht.
Krass. Aber dass die dich das haben alleine spritzen
lassen. Ja, krass, ne? Ja, ich habe die...
Das ist ja ein riesen Okolog.
Ich weiß, das ist eine riesige Spritze halt, ne?
Das ist ja das Gefühl, die kommt im Gehirn wieder raus. Die ist ja richtig dick.
Also, ja, aber irgendwie habe ich das irgendwann... Ich habe auch nämlich so nicht so ganz so doll mit auseinandergesetzt, ob die jemand sich selber gibt oder nur halt bei einer Onkologin.
Vor allem, du musst die ja auch so seitlich... Mhm. Aber die haben dir das erklärt, wie das geht, oder wie?
Ja, learning by doing.
Oh Gott.
Es ist alles möglich, Anni.
Okay. Nee, also auch die...
Anni, die
die Leukozytenspritze, also habe ich mir auch nicht selber gegeben.
Ja. Nein, ist ja auch richtig so. Ja. Ne? Ich meine, dafür sind die auch ausgebildet, dafür sind die da und ich finde auch einfach mal, das ist echt eine hammerkrass große Spritze und wenn da doch irgendwas nicht gut laufen sollte, hat ja andere Auswirkungen wie so einen Pieksen einfach nur. Ne? Muss man noch einmal ganz kurz dazu sagen.
Müssen wir jetzt eigentlich so eine Warnung noch rausgeben, also dass ich das nicht selber spritzen soll? Don't do it like Ines.
Ja.
Ja, genau. Und blauer Fleck, also ich glaube, ich habe immer so einen kleinen blauen Fleck danach.
Ja.
Also schon häufig.
Okay. Ja.
Aber man schafft das. Also,
ja.
Wir wollen jetzt ja nicht zuhören.
Nein, nein.
Nein.
Super wird ganz, ganz toll. Nein, aber es, man wächst ja wirklich an seinen Aufgaben. Ich finde, es klingt immer so abgelutscht, aber es ist ja wirklich so. Je öfter man das macht, desto entspannter geht man da irgendwann hin und sagt, komm, ne, komm rein, das Teil. Ist ja gleich vorbei.
Bezüglich deiner Chemotherapie, hast du da irgendwelche krassen Nebenwirkungen gehabt? Also wie hast du es so vertragen?
Also ich glaube, ich habe es schon recht gut vertragen. Mhm. Ich muss schon sagen, ich empfand auch die EC als härter, was so Übelkeit angeht. Ich muss leider die erste Chemo bei mir ziemlich ausklammern. Ich weiß nicht, ob die Begleitmedikamente, ob das so gut an dem Tag geklappt hat. Ich habe mich leider wirklich über 10 Stunden lang übergeben am Nachmittag. Das lief gar nicht. Aber dann habe ich eben nochmal mit meiner Onkologin gesprochen, habe eine Anpassung bekommen und die zweite und dritte ging dann. Ich hatte immer so eine kleine latente Übelkeit, aber das war auszuhalten.
Ja.
Und die Packli habe ich wirklich gut vertragen.
Mhm.
Da hatte ich am meisten Angst vor der Polyneuropathie.
Oh, ja.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp, was ich noch nicht so häufig gesehen habe. ich habe mir zusätzlich zum Kühlen, also bei mir, ich musste selber die Kühlpacks mitbringen, hatte mir die Handschuhe und die Füßlinge gekauft.
Ach, okay.
Und habe aber meine Fingerspitzen mit Sporttape getaped. Also man tapet sich die Fingerkuppe, damit die natürlich auch nicht so gut durchblutet ist.
Mhm.
Also das habe ich vor der Chemo gemacht.
Ja.
Und dann auch noch, wenn ich zu Hause war, so eine Stunde draufgelassen.
Ja, okay.
Und wenn man es dann wieder abzieht, merkt man wirklich, dass es nicht durchblutet ist. Und dann hatte ich immer so einen Noppenball, habe eben dann für die aktive Durchblutung gesorgt. Und ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Also ich habe so in drei Fingern mal gedacht, ist es irgendwie anders.
Mhm.
Aber ich habe jetzt keine Einschränkungen, kein Kribbeln, keine Schmerzen.
Oh toll. Und hast du das an den Zehen dann auch gemacht? Hast du die auch getaped?
Die habe ich nicht. Das war mir irgendwie zu aufwendig. Aber da hat es auch so geklappt.
Okay,
genau. Aber ich habe wirklich fleißig gekühlt, bin da eisern geblieben.
Ja.
Ist natürlich nicht das Angenehmste.
Mhm.
Nee, definitiv nicht. Ja, aber wenn durch solche Tipps und Tricks halt im Endeffekt da wieder Leuten geholfen wird, ne? Super,
mega.
Wirklich mal.
Ist die schön, habe ich noch nie gehört.
Aber wo hast du es denn her? Frag mich gerade.
Stimmt.
Ich habe auch nicht gehört.
Auch über Instagram. Also tatsächlich einen Tag vor meiner ersten Packli hat das jemand gepostet.
Ach, das ist ja cool.
Und dann dachte ich mir, probiere es aus.
Mhm.
Und ich wollte dann auch, weil es eben so gut geholfen hat, nicht davon abweichen.
Ja. Ja.
Auch im Krankenhaus haben die mich nämlich darauf angesprochen, weil sie es auch noch nicht gesehen haben. Und die Person, von der ich es hatte, die hatte das aus dem Krankenhaus.
Voll so gut.
Okay, wirklich cool.
Da lobt man sich doch dieses Internet.
Ja,
ne?
Ohne Witz. Ich finde es einfach so hilfreich.
Ja,
ne? Also,
total.
So hart ich manchmal auch die Krebsi-Bubble finde, tatsächlich.
Ja, diese hilft so der.
Aber sie ist so hilfreich. Oh. Also es ist wirklich, ich finde das ganz, ganz toll, was man
dieser
überall so sieht.
Dieser ehrliche Austausch. Ne? Dann halt diese Tipps und Tricks.
Ja.
Und dann muss ich sagen, ey, ich frage mich manchmal, wie ich sonst durchgestanden hätte, wenn ich nicht mal diese ganzen Tipps bekommen hätte. Ne?
Total.
Bezüglich Operation, bezüglich Chemotherapie oder so. Und auch solche Sachen. Wie cool ist das denn, oder?
Richtig
also mega, mega gut.
Und hast du die Füße dann auch gerollt mit diesem Noppenball? Ich glaube.
Ja. Auch.
Okay.
Also ich habe versucht, also viel so ein bisschen dann damit zu machen, immer zwischendurch die Durchblutung anzuregen.
Mhm.
Ich habe auch so ein Board, wo man sich draufstellt, wo ganz viele kleine Noppen sind.
Ah, okay.
Ja, und ich hatte wirklich keine Probleme.
Ja, schön.
Also toi, toi, toi.
Ja.
Ich hoffe, das kommt jetzt auch nicht noch. Aber ich glaube, die meisten merken es ja sogar schon recht früh. Und dann wird es ja leider schlimmer. Und darüber habe ich mir wirklich am meisten Gedanken gemacht bei der Packli.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja das große Ding halt. Ne? Was passiert denn halt mit den Füßchen und mit den Händen? Ne?
Ja. Ja. Na gut, also bei der EC war es der Haarausfall, der mich da ziemlich schnell ereilt hat.
Ja.
Also ich glaube, nach der ersten EC... also einen Tag vor der zweiten hatte ich dann wirklich Haarbüschel in der Hand.
Oh,
das war schon echt unangenehm und dann habe ich es abrasieren lassen.
Ja.
Mhm.
Ich habe auch eine Perücke bekommen.
Hast du es privat abrasieren lassen oder beim Friseur? Oder?
Beim Perückenladen.
Ah, mh.
Genau, also ich war schon vorher da, hatte mir eine ausgesucht und sie haben das dann angeboten, dass sie dann das abrasieren und dann die Perücke anpassen.
Mhm.
Ich muss aber sagen, Perücke, jetzt dieser Sommer war nicht ganz so kalt.
Mhm.
Ja.
Und,
das ist wie so eine Pelzmütze, ne?
Ja, also und es juckt dann auch.
Mhm.
Ich trage tatsächlich recht selten meine Perücke. Also ich fühle mich mit so Turban recht wohl.
Ja.
Und ja, ich habe sie, aber...
So ging es mir im Endeffekt auch. Ich habe auch eine Perücke gekauft, eine richtig gute und so. Und hat auch so andere random Perücken. Und am Schluss habe ich im Endeffekt sie dreimal getragen, das weiß ich noch. Zu Weihnachten, zu Ostern. Wirklich kein Scherz.
Die Feiertagsperücke. Also sie bitte dieses Weihnachten auch wieder aus.
Nee, das ist wirklich. Und irgendein Geburtstag war es. Und sonst habe ich nur Turban getragen.
Ja.
Da habe ich unterschiedliche Farben gehabt und so. Ne? Und auch dieses weiche Gefühl am Kopf, ob das nun wirklich ein kalter Tag war oder ein warmer Tag. Es hat sich für mich persönlich besser angefühlt.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das auf
Wobei
jeden
ich
Fall.
Fand, wenn es kalt war, fand ich es auch ganz nett mit der Perücke.
Ja.
Die ist schön gewärmt.
Ja.
Es ist ja schon kalt am Kopf.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja.
Sagt dann auch keiner, ne?
Nee.
Wie kalt es ohne Haare ist.
Ja, vor allem in der Nase. Hast du auch das Gefühl, dass in der Nase so kalt ist, ohne Nase?
Ja, das stimmt. Also sowieso auch... mal verstopfte Nase, laufende Nase, Nasenbluten, also so Schleimhäute, dass die angegriffen werden, davon bin ich auch nicht verschont geblieben.
Aber das wird ja jetzt besser.
Das wird besser, ja.
Sehr gut.
Ja. Ich merke schon, mein Immunsystem fährt wieder hoch.
Ja, schön. Und wie fühlst du dich mit der Entscheidung für die Mastektomie, für die einseitige?
Ja, die ist tatsächlich ja erst final heute gefallen. Mhm. Also ich hatte mich schon die Woche über so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Mhm. Es hätte tatsächlich noch die Option gegeben, dass man die Haut erhalten konnte. Mhm. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Es ging eben bei mir darum, der Tumor ist so dicht an der Haut, dass eben das Risiko ist, dass im Hautmantel Krebszellen sind.
Okay.
Es wurde jetzt im MRT gesagt, man könnte die Haut erhalten, aber es ist ein Risiko.
Mhm.
Und ich möchte diese Erkrankung nie wieder durchmachen. Wenn es geht, versuche ich eben das Risiko jetzt so zu minimieren, wie es möglich ist.
Ja.
Deswegen lasse ich mir die rechte Brust jetzt komplett abnehmen. Mhm. Und plane aber einen Wiederaufbau mit Eigengewebe. Mhm. Ja, also das habe ich jetzt schon entschieden.
Schön.
Ich werde dann noch bestrahlt.
Mhm.
Da muss man mindestens 6 Monate abwarten. Mhm. Und dann wird die gesunde Brust direkt mitgemacht.
Mhm. Ja.
Genau.
Ich finde es ganz schön, wie klar du darüber sprichst, ehrlich gesagt.
Ja.
Das klingt jetzt nicht so wie, ja, ich überlege noch und ich weiß nicht und ich fühle, sondern du klingst ziemlich abgeklärt. Als wenn du irgendwie für dich selber schon vielleicht auch vorher irgendwie einen Plan gemacht hättest, kann man so sagen? Oder kann man es wirklich jetzt erst heute?
Nee, also ich habe Ende August ging es dann eben noch um diese Frage.
Mhm.
Und ich hatte jetzt aber auch mir Zweitmeinungen eingeholt.
Ah, okay.
Also ich war noch in einem anderen Krankenhaus und da war ein älterer Arzt, der wirklich zu mir gesagt hat, Sie sind so jung, minimieren Sie jedes Risiko, was in Ihrer Hand liegt.
Mhm.
Der hat es mir dann wirklich ans Herz gelegt und deswegen hatte ich jetzt schon so 5 Tage Zeit, darüber nachzudenken. Mhm.
Ja.
Also er hat auch zu mir gesagt, es ist ganz egal, was im MRT rauskommt, ich würde es Ihnen empfehlen.
Ja, okay.
Und deswegen bin ich da gedanklich heute schon so reingegangen und dann hat die Ärztin eben auch diese Empfehlung gegeben.
Perfekt.
Und deswegen... Ja, also ich glaube, ich versuche es aber auch gerade emotional noch nicht zu nah an mich ranzulassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dann noch mal kickt, wenn es dann wirklich so, so ist.
Und da sind ja noch ein paar Schritte vorher. Mhm. Also ne, erstmal eins nach dem anderen abhaken.
Genau, was dann ganz wichtig ist, wirklich auch mal eine Nacht drüber schlafen, eine zweite Nacht drüber schlafen, es ein bisschen sacken zu lassen, weil das Gespräch war ja erst heute, ne?
Ja.
Und auch wenn man halt ein bisschen einigermaßen klar reingeht, ist also dieser Punkt auch aktiv zu hören, die Brust wird entfernt. Ne?
Mhm.
Es ist ja ein riesiges Stück.
Es ist ein Organ.
Ja.
Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Es ist so, ist schon krass. Und es ist ja auch, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber schon ja auch ein Stück Weiblichkeit, was erstmal abgenommen wird. Ja, und da muss man sich ja auch erstmal mit gedanklich beschäftigen.
Ja,
und
ja, ich glaube generell so eine Krebserkrankung, natürlich auch die Haare für viele als Merkmal.
Mhm.
Also für mich war das auch Identität, gewisserweise auch Schutz.
Ja.
Ich hänge oder ich traue auch immer noch ein bisschen meinen langen Wimpern nach, die jetzt so, sich so langsam verabschieden.
Aber da sind noch einige.
Ein paar sind noch da, aber sie waren wirklich sehr viel voller.
Mhm.
Augenbrauen war bei mir nicht so schlimm. Ich hatte mal vor 4 Jahren permanent Make-up.
Mhm.
Ah.
Und das ist jetzt die optimale Zeichenvorlage.
Ja,
deswegen fällt es vielleicht nicht so auf.
Sehr gut.
Und jetzt, vor allem ist es, glaube ich, ist es ja dann nur eine Brust.
Mhm.
Also es sieht dann ja auch nicht mal symmetrisch aus.
Ja.
Aber ich glaube, weil ich weiß, dass es eben hoffentlich nur ein temporärer Zustand ist, also ich fieber eher auf das Endergebnis hin und sehe das eben als notwendiges Übel zwischendurch, glaube ich.
Mhm. Und darf ich fragen, lässt du die Brustwarze dann auch gleich mit entfernen?
Ja,
ja.
Also hier kommt ja sowieso dann alles ab auf der rechten Seite. Es wurde mir aber auch empfohlen, weil der Tumor leider auch schon in die Brustwarze mit reingegangen ist.
Mhm.
Und es steht jetzt aber noch die Frage im Raum, ob man das auf der linken Seite auch macht.
Mhm.
Da kann die Haut ja erhalten bleiben. Da füllt man dann eben mit dem Eigengewebe auf. Also im Moment bevorzuge ich auch eine Deep Flap. Bedeutet, man nimmt Haut und Fettgewebe aus dem Bauch.
Mhm. Ach, Haut auch, okay.
Genau, also die bräuchte man ja für die erkrankte Brust, um es aufzubauen. Da hat man dann nicht nur unten die Narbe, sondern quasi auch oben, weil sie dann hier gesetzt wird.
Ja.
Und da müsste eben, oder dann wird einem, glaube ich, auch noch ein Nippel gebastelt.
Stimmt.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Methoden.
Ja, stimmt.
Und dann hat man ja zum Glück die Möglichkeit, sich das tätowieren zu lassen. Und jetzt ist aber die Frage, ob ich das auf der gesunden Brust, ob ich sie auch abnehmen lasse, um das Risiko noch mehr zu minimieren. Ja, ja, aber das habe ich noch nicht final entschieden.
Ja. Aber ich glaube, auch das ist ja okay, ne? Wenn man heute dieses große Gespräch hatte, erstmal dieses, dass die betroffene Brust abgenommen wird, so, dann hat diese ganzen, so viele Schritte bis dahin irgendwie noch, ne? Die ganzen Überlegungen, was bedeutet das, was möchte, was macht es mit mir, was möchte der Arzt zum Beispiel halt auch, ne? Das sind dann viele, viele Steps, bis man zu dem Ergebnis kommt, bis die Operation erst kommt, ne? Ja. Was ich richtig gut finde, ist, dass du einfach Zweitmeinung eingeholt hast, ne? Dass du halt jetzt nicht sagst, okay, das machen wir jetzt so und das ist jetzt so, sondern so innerlich auch das Gefühl, ich brauche das nochmal, eine Zweitmeinung. Ne? Ja. Was sagt denn jemand anderes dazu? Ne? Ja. Das kann auch extrem gut tun. Also vielleicht bestärkt es einen halt auch, ne? Oder dass man einfach nochmal eine andere Meinung einfach hören möchte. Was geht denn ansonsten noch?
Ja, genau. Also ich hatte mir schon während der Chemotherapie, als es nicht so ganz klar war, ob die EC bei mir anschlägt, hatte ich mir auch schon eine Zweitmeinung eingeholt.
Ja.
Und die haben mir dann aber auch gesagt, wir würden es ganz genauso behandeln.
Okay.
Oh.
Mein Fall ist eben ein bisschen komplizierter, weil dieser Tumor so spinnennetzartig ist. Ja. Deswegen können die im Ultraschall immer ganz schlecht beurteilen, hat sich da jetzt was getan? Gab es eine Veränderung?
Mhm.
Letztendlich habe ich dann aber ein MRT gemacht. Mhm. Da kam raus, dass es eben deutlich geschrumpft ist.
Ach, schön.
Also der Tumor ist quasi in sich so ein bisschen zerfallen.
Gott sei Dank.
Und jetzt gestern im MRT kam auch raus, dass es noch weiter geschrumpft ist.
Schön.
Genau. Leider eben nicht komplett.
Ja.
Also es sind noch aktive Krebszellen höchstwahrscheinlich da.
Ja.
Ganz final bringt es natürlich erst der Pathologiebericht.
Ja.
Aber ja, und ich muss auch sagen, das ist dann, glaube ich, auch echt ein großer Meilenstein. Für mich war es ein bisschen herausfordernd auch, erst eine Chemotherapie zu machen und zu wissen, der Tumor ist noch die ganze Zeit da.
Oh, das glaube ich.
Ja, so emotional, weil die erste Intuition ist ja, ich möchte sofort loswerden. Mhm. Also am liebsten würde ich mir es selber rausschneiden.
Ja.
Und ja, dann aber durch die Chemo zu gehen, aber weil er eben so groß war, gab es gar keine andere Möglichkeit.
Mhm.
Und deswegen bin ich dann, glaube ich, wirklich erleichtert, auch wenn ich Respekt vor der OP habe, bin ich erleichtert, wenn dann der Tumor wirklich raus ist.
Kann ich zu 100% verstehen, weil ich irgendwann, das war Tag X, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt ist Abbruch hier, ich möchte jetzt erstmal diesen Tumor entfernt bekommen. Es war so ein richtiger Hass, weil ich habe den jetzt ganz selber gespürt. Diesen richtigen Knubbel konnte ich ja die ganze Zeit spüren und so, und enger war das so, es war so eine Art Ekel, weil ich habe es ja unter der Dusche auch gespürt und immer, wenn ich geduscht habe, bin ich darüber und habe da gemerkt, nee, das muss jetzt weg. Es ist jetzt vorbei und es ist jetzt Schluss hier. Ne? Und deshalb kann ich auch den Punkt sehr gut verstehen.
Ja, total.
Ja, ich spüre meinen Tumor sogar jetzt noch. Also er ist zwar kleiner, aber man merkt es eben. Und deswegen, ja, ist es dann wirklich eine riesige Erleichterung.
Ja. Auch du?
Nee, sag.
Ich bin schon bei der Vorsorge, deshalb.
Ja, dann auch.
Okay, also wenn alles abgeschlossen ist, so, ne? Die Operation ist geschafft und so, wie ist es dann? Weil du hast ja so eine besondere Genmutation. Was für eine Vorsorge gibt es da?
Genau, also wenn man die Genmutation hat, hat man erstmal oder fällt man in ein Vorsorgenetz.
Ja.
Das heißt, man hat häufigere Untersuchungen, bildgebende Verfahren, MRT, auch für Eierstockkrebs. Da steht zum Beispiel auch im Raum, ist es irgendwann sinnvoll, sich die Eierstöcke entfernen zu lassen.
Ja, okay.
Aber mir wurde jetzt erstmal gesagt, primär geht es um Brustkrebs. Vielleicht nochmal so als Info, es wird immer das individuelle Risiko, auch aufgrund der Vorgeschichte in der Familie, berechnet. Und das steigt dann auch mit dem Alter. Und bis zu meinem 80. Lebensjahr habe ich eben 70-80% eine 70-80%ige Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen. Bei Eierstockkrebs, glaube ich, war das so errechnet bei 8-9%. Leider auch Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber das liegt dann bei 4-5%, aber ist eben erhöht als in der Normalbevölkerung.
Ja.
Und genau dafür hat man dann Vorsorgen. Ich war jetzt zum Beispiel auch wegen der Bauchspeicheldrüse schon mal beim Gastroenterologen. Da macht man dann auch Ultraschalle. Ja, und es ist aber so, wenn man dann eine beidseitige Mastektomie macht, bedeutet Entfernung jeglichen Brustdrüsengewebes, fällt man leider wieder aus diesem Vorsorgenetzwerk raus. Weil dann ist das Risiko quasi so minimiert, dass es dann auch nicht höher als bei der Normalbevölkerung.
Ja.
Genau, aber ich hätte jetzt, glaube ich, noch im nächsten Jahr, weil ich dann eben ja noch die jetzt noch gesunde Brust habe, dann noch zum Beispiel ein MRT. wenn ich das aber richtig verstanden habe, fällt man dann eben leider raus. Was das dann emotional mit einem macht, habe ich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht.
Aber du, da kann man sich dann auch immer noch Gedanken drüber machen.
Ja.
Also ich verstehe das. Mhm. Man denkt dann immer so, oh Gott, und wie wird das dann so sein? Aber du hast noch so viele Schritte auch vor dir. Ich finde, man vergisst das immer. Ne? Man ist immer so in diesem, und dann in 3 Jahren, wie werde ich mich da fühlen?
Ja.
Also ja, du wirst es dann einfach sehen.
Ja. Ja.
Und häufig ist es dann ja auch wirklich anders, als man sich eigentlich gedacht hat. Ja. Ne? Man denkt so, oh ja, dann fühle ich mich bestimmt so und so. Und oh, dann wird das irgendwie komisch. Ja.
Das ist ganz
und dann,
anders.
Genau, und dann ist man in der Situation. Ja. Und dann weiß ich nämlich, oder merke ich, dass ich dann in so einen Struggle mit mir selber komme, weil ich so denke, hä, ich fühle mich ganz anders, wieso fühle ich mich jetzt so? Ja. Das ist ja auch irgendwie skurril. Also,
Man versucht irgendwie so in die Zukunft zu gucken.
Ja,
also,
genau.
Wie ist das nach der Chemo? Ja. Wie ist es dann, wenn man es abgeschlossen hat? Wie ist das dann, wenn so ein MRT erlebt? Man macht immer so die ganze Zukunft.
Ja, genau. Ja. Man ist immer schon 8 Schritte weiter.
Ja, oftmals schon. Ja,
ich auch. Und das fällt mir immer wieder auf, jetzt auch dadurch, dass ich schon so ein bisschen Abstand habe, ne, so in den Gesprächen, dass ich mich da immer wieder erkenne und denke, so war ich auch.
Ja.
Ja, krass. Man ist irgendwie immer schon so, okay, und dann, und was ist dann? Und wenn das passieren würde, muss ich dann jetzt auf schon irgendwas achten?
Ja.
Und ne, es ist so...
Oh, das Ding ist ja oftmals auch, dass es anders kommt, als man sich im Endeffekt überlegt hat.
Ja, immer. Ja. Also, sind wir mal ehrlich, wie oft kam
ich
es so, wie man sich das...
Ich habe 1000 Abzweigungen in der Session genommen, gefühlt, wirklich mal.
Ja, genau.
Das stimmt.
Wahnsinn. Aber ich finde es ganz, ganz spannend mit der Vorsorge, dass man dann quasi aus so einem Netz wieder rausfällt, weil man sich so entschlossen hat, im Endeffekt auch für die Brust abnehmen zu lassen. Das heißt, okay, jetzt ist ja das Risiko nicht erhöht, dadurch bist du wieder draußen. Obwohl man ja innerlich schon sich damit angefreundet hat. Ne?
Ja.
Mit diesem von wegen, dass es engmaschiger kontrolliert wird und so, dass man auf jeden Fall so ein Sicherheitsding so ein bisschen hat. Ne?
Ja, also ich hoffe natürlich auch generell, dass die Vorsorgeuntersuchungen auch mit der Zeit immer für jüngere Frauen auch zur Verfügung stehen.
Oh, ja, das ist ja auch wundervoll.
So ein Thema. Weil ich muss sagen, in meinem Fall, ich glaube, ich war auf keine Erkrankung so sehr sensibilisiert wie auf Brustkrebs.
Mhm.
Und habe die letzten 3 Jahre dann auf eigene Kosten immer einen Ultraschall gemacht.
Mhm.
Mein letztes Ultraschall war letztes Jahr im September.
Mhm.
Bedeutet knapp ein bisschen über ein halbes Jahr vor der Diagnose. Und es wurde nichts erkannt. Also im Nachhinein, die Ärzte sagen, es kann nicht sein, es muss da gewesen sein, aber man weiß es nicht. Und dann ist man natürlich immer noch ein bisschen mehr schockiert.
Ja.
Aber man lernt jetzt natürlich auch andere Fälle kennen. Ganz oft wird man eben nicht ernst genommen, weil man zu jung ist.
Ja.
Deswegen
das habe ich heute auch noch gehört. Also von wegen, man ist doch irgendwie zu jung für XY zum Beispiel halt. Ne? Das ist dann also, das muss denn ja was anderes sein, so ungefähr. Ne?
Ja. Und manchmal frage ich mich auch, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber wie intensiv und genau denn gerade bei jungen Frauen geschallt wird. Also ob man sich da genauso viel Zeit nimmt, in Anführungsstrichen, wie bei Frauen ab 50 oder so. Also
Und junge Frauen haben tendenziell noch ein dichteres Brustdrüsengewebe.
Genau, stimmt.
Das ist ja auch ein bisschen genetisch, aber zum Beispiel bei mir ist eine Mammographie quasi nicht aussagefähig.
Krass.
Also da sieht man gar nichts.
Mhm.
Deswegen ist eben das MRT das Mittel der Wahl.
Okay.
Und dann hat man es natürlich noch schwieriger.
Ja.
Hattest du vor deiner Erkrankung jetzt schon mal eine Mammographie gehabt oder war es im Zuge der?
Genau. Nee, also ich habe Ultraschall auf eigene Kosten gemacht.
Ja.
Und an dem Tag X, als ich dann bei der Gynäkologin war und sie geschallt hat, durfte ich auch am gleichen Tag noch eine Stanzbiopsie machen.
Okay.
Und dann innerhalb des Stagings die erste Mammographie.
Das ging aber echt ganz schnell, ne? Also bei anderen, wenn man hört von wegen, da könnte was sein mäßig, das sind irgendwie sowas wie so in 2 Wochen mal ein Termin. Da denkt auch so, boah, 2 Wochen oder eine Woche Wartezeit, boah, richtig grauenvoll.
Ja. Nee, also es war wirklich so, ich habe das ja selber gemerkt und dann habe ich über eine App einen Online-Termin, also ich habe mich auf die Warteliste setzen lassen und habe spontan sogar einen bekommen, weil sonst wäre der Termin erst 3 Wochen später gewesen.
Ja, guck mal.
Genau, und war dann da und sie hat es getastet und hat sofort gesagt, ja, Ultraschall.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwie schon an der Stimmung gemerkt, die ein bisschen anders war, dass es nicht so ganz in Ordnung ist.
Man merkt das sofort.
Ne? Ja, genau. Mhm. Und die Ärztin ist rausgegangen und kam wieder und hat gesagt, sie sollten sich sehr kurzfristig bei einem Brustzentrum vorstellen. Sie hat es für mich sogar schon angerufen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, also nächste Woche da passt es nicht. Und dann hat sie gesagt,
doch.
Dann hat sie gesagt, nee, ich meinte auch heute.
Oh, wow.
Also ich bin wirklich von, genau, von der Praxis dann ins Krankenhaus gefahren, wo das Brustzentrum war.
Mhm.
Dann wurde sofort die Stanze gemacht.
Ja.
Und 6 Tage später hatte ich dann das Ergebnisgespräch.
Ja.
Ach, krass. Aber weil das wahrscheinlich auch schon so groß war, ne? Du sagtest ja auch, dass man das auch schon großflächig ertasten konnte.
Ja.
Okay, aber super, dass die so schnell gehandelt hat und da nicht Larifari gesagt hat, ja, ich mache ihn doch mal einen Termin in 3 Wochen.
Wirklich mal.
Mega, richtig gut, Gott sei Dank, schön.
Ja. Ja, und da war natürlich dieses Gespräch, das Ergebnisgespräch.
Mhm.
Es wurde mir auch gesagt, nehmen Sie eine Begleitung mit.
Mhm.
Ja, und es war in meinem Fall ein bisschen blöd. Man musste sich vorher woanders anmelden.
Mhm.
Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe einen Termin.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, ja, warten Sie, Sie bekommen noch Überweisungen. Wo man dann ja schon so denkt, okay, also alles in Ordnung ist ja schon mal nicht.
Mhm.
Und dann habe ich den Zettel bekommen und ich weiß, dass man diese Diagnose natürlich googeln kann.
Oh.
Und ich habe dann die Diagnose eingegeben und habe das dann schon, das Internet war sehr langsam, aber ich saß dann schon quasi im Wartebereich und habe dann schon gesehen, bösartige Neubindung. Und dann musste ich noch 40 Minuten warten.
Oh Gott.
Aber ich habe es quasi schon gelesen. Und ich habe auch in diesen 40 Minuten einfach nur gerade an die Wand gestarrt. Ich konnte da noch gar keine Emotion zeigen. Und dann hat die Ärztin das natürlich im ersten Satz bestätigt.
Ja.
Und dann hat
dann hast du gesagt, weiß ich schon.
Genau.
Ja, sie mir was Neues.
Ja, ist das bitter,
hat sie weitergeredet und dann ist aber schon mehr angekommen. Und ich konnte es dann gar nicht mehr richtig aufnehmen, was sie einem alles sagt.
Ich.
Und bin dann auch in Tränen ausgebrochen.
Glaube ich. Ist dann auch wie so ein Film, oder?
Ja. Ja, man fühlt sich so ein bisschen, als wenn man sich selbst beobachtet, habe ich das Gefühl.
Ja, total. Das trifft das richtig gut. Ja, das stimmt.
Und ich finde trotzdem, dass man irgendwie mit der Zeit irgendwie stärker wird.
Ja.
Dass man irgendwie denkt, okay, jetzt weiß ich, wie die Diagnose ist. Ich kenne halt gewisse Ausdrücke. Ich weiß, was beim MRT, CT und sowieso passiert halt. Ne? Und ich finde, du sitzt jetzt nicht hier verängstigt oder so, sondern wirklich ganz klar und hast einen ganz klaren Plan irgendwie und so. Und das finde ich auch gerade eine ganz, ganz starke Sache.
Ja,
dass man auch da draußen transportieren muss.
Ja.
Ne?
Ja.
Von wegen, dass im ersten Moment einen komplett den Boden unter den Füßen wegzieht und man denkt, boah, was passiert hier alles? Ich weiß von Tut und Blasen keine Ahnung. Und es sind so viele Informationen, so viele Arztgespräche, was alles auf einen zukommt. Aber man wächst daran.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Profi-Patientin.
Also
man versucht ja sein Bestes, aber
total.
Nee, ich hatte es in den ersten Wochen so gemacht, ich habe dosiert, ich sage jetzt mal Krebsinfos aufgenommen. Also ich habe dann auch mir Podcasts angehört. Natürlich muss man auch immer aufpassen, welche Quellen guckt man sich jetzt an.
Mhm.
Aber habe da eben drauf geachtet.
Ja.
Und darf ich fragen, gibt es da Quellen, die du empfehlen kannst, wo du sagst, die sind gut verdaubar, verdaulich, gut erklärt?
Genau, also ich hatte bei der Deutschen Krebshilfe gelesen oder auch bei der Pink App. Also die Pink, es gibt ja auch die Pink-Seite, da stehen ganz viele Informationen. Ich finde es auch ganz gut erklärt. Da kann man dann zum Beispiel auch die Tumorbiologie verstehen.
Mhm.
Die wurde mir nicht so erklärt. Da habe ich einen Podcast auch von Pink zugehört, wo sie es erklärt haben. Und hatte dann quasi oder habe mir Zeiten eingeräumt, wo ich das mache, wo ich mich dem widme, sehr dosiert und dann nähert man sich aber natürlich ein bisschen an.
Okay.
Und dann habe ich eben die Brustkrebs-Instagram-Bubble kennengelernt.
Die Jude.
Genau. Und dann findet man ja doch Accounts, wo man dann irgendwie schon ein bisschen klarer diesen Weg skizziert bekommt.
Ja.
Und das hat mir wahnsinnig geholfen.
Schön.
Und ich frage aber auch wirklich viel nach. Manche Ärzte sind ja ein bisschen hektisch. Aber ich kann auch jedem empfehlen, sich vorher die Fragen wirklich aufzuschreiben.
Richtig.
Die dabei zu haben und erst, wenn überall ein Häkchen ist, aus dem Arztgespräch zu gehen.
Genau, sich auch nicht abwimmeln zu lassen.
Genau. Ja, das ist leider schon mal der Fall.
Ja, aber dann auch zu sagen, okay, ich habe da vielleicht, ne, wurde abgewimmelt oder ich habe da noch drei Fragen auf meinem Zettel. Ja. Und dann wirklich auch zu sagen, ich hätte gern noch einen zweiten Termin.
Ja.
Also das finde ich halt auch super wichtig. Und wenn man es selber nicht kann, dann ne, jemanden, wo man sagt, der kann mich da unterstützen, zur Seite zu ziehen. Und zu sagen, nee, da ist aber noch was offen.
Ja.
Also da wirklich für sich auch Verantwortung zu übernehmen. Ich finde das so, so wichtig, um sich einfach, also in dieser unfassbar beschissenen, unsicheren Situation für sich ein kleines Stück Sicherheit und Kontrolle sozusagen zurückzuholen über die Dinge, die man gerne wissen möchte und die einem wichtig sind.
Ja, und eine Begleitperson fand ich auch, also wenn man es einrichten kann, dass man da jemanden mitnimmt, der einfach nur zuhört. Es gibt ja auch das berühmte Chemobrain.
Hallo! Also,
man wird schon vergesslicher. Und ich habe dann meine Mutter hat mich mal begleitet oder auch eine Freundin und einfach damit jemand mitgehört hat, was wurde da jetzt alles gesagt, ist das wirklich super hilfreich.
Schön, sehr schön. Du, wir haben immer noch eine letzte Frage bei uns im Podcast. Die ist übrigens neu. Du bist die Erste, der wir sie stellen. Und zwar ist die Frage, was ist dein Konfetti in deinem Leben? Was sind die schönen Momente?
Also, in meinem Fall ist es auf jeden Fall Humor. Ich versuche in jeder Sache ein bisschen Humor zu sehen. Ich weiß, das macht nicht jeder so, aber das hilft mir sehr. Und eben auch Kommunikation, dass man mit anderen darüber spricht, weil ich eben auch im Freundeskreis gemerkt habe, da ist viel Verunsicherung. Und ich glaube, dann hilft es einfach sehr offen, mit der Erkrankung umzugehen. Und natürlich Freunde, also der Austausch. Ich höre mir auch sehr gerne von meinen Freunden noch ihre Alltagsprobleme an. Da haben, glaube ich, einige so eine kleine Barriere. Aber man möchte ja auch gedanklich mal komplett was anderes hören. Und ja, ich würde sagen, das macht das Konfetti aus.
Schön.
Voll richtig schön. Richtig so schön. Schön. Ja, finde ich richtig gut, auf jeden Fall.
Ganz toll.
Oh. Möchtest du sonst noch ein, zwei Sätze sagen zum Abschluss?
Entschuldigung.
Also ich würde gerne die Leute ermutigen. Also ich glaube, man kann es nicht verhindern, man fällt sehr tief, wenn man so eine Diagnose bekommt. Aber ich möchte gerne den Mut schenken, dass es eben auch wieder besser wird. Dass man sich fangen kann, dass man sich auch aktiv Unterstützung einfordern kann und einfach darüber redet, was für einen am besten ist und dass man da auf jeden Fall begleitet werden kann. Ja, und auch einen kleinen Appell, sich zum Beispiel psychoonkologische Hilfe zu holen.
Oh, ja.
Das ist ja ein Thema, worüber nicht jeder spricht oder gerne spricht. Es wurde mir jetzt auch nicht aktiv angeboten, aber ich habe das dann auch eingefordert und finde es eben auch sehr gut, auch so begleitet zu werden.
Richtig schön.
Genau.
Gut zusammengefasst. Auf jeden Fall nochmal ein kleiner Reminder und vielleicht auch mal eine kleine Hilfe für Leute, die vielleicht auch gerade frisch erkrankt sind oder sich bis dato auch nicht getraut haben, vielleicht jemanden zu holen. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die tolle Zusammenfassung. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke, dass du da warst.
Bedeutet uns ganz, ganz viel. Ich glaube, es wird ganz vielen Menschen draußen helfen.
Das einfach, weil es wirklich ein
richtig schöner Podcast war und richtig schön ehrlich. Also vielen herzlichen Dank dafür.
Danke für dein Vertrauen.
Vielen herzlichen
Dankeschön.
Dank. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, schreibt ihr einfach gerne in die Kommentare rein oder schreibt sie uns persönlich. Wir oder auch Anni, wenn sie direkt an Anni gehen, auf jeden Fall wird sie einfach im Nachgang auf jeden Fall noch beantworten.
Genau. Danke, dass ihr dabei wart.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
9. von Konfetti und Krebs. Wir hoffen sehr, dass sie dir gefallen hat. Und wenn dies der Fall war, dann lass uns doch bitte unheimlich gern eine Bewertung da und folge unserem Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Und in diesem Sinne wünschen wir dir erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, zu welcher Uhrzeit auch immer du uns hören magst. Und bis ganz bald.